Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Leon Weintraub, Teil 2. Dies ist der zweite Teil des Gesprächs, das Klaus Reinhardt und ich mit Leon Weintraub geführt haben, dem Ehrengast bei der Verleihung des Herbert-Levin-Preises. Ein Preis, der Wissenschaftler auszeichnet, die die Rolle der deutschen Ärzteschaft zur Zeit des Nationalsozialismus aufarbeiten. Wenn Sie Teil 1 noch nicht gehört haben sollten, dann empfehlen wir Ihnen, das zunächst nachzuholen. Jetzt aber zu Teil 2. Leon, du gehörst zu den Menschen, die so viel Leid erlitten haben. Das ist für Menschen, die nicht ein Leben wie deines hatten, ja fast unvorstellbar. Selbst wenn wir darüber lesen, wenn wir die Bilder sehen, ganz können wir es, glaube ich, nicht begreifen. Egal jetzt, ob im Ghetto oder in den Lagern als Zwangsarbeiter auf den Gewaltmärschen. Der Verlust der Menschen, die dir nahe waren. Und natürlich fragen wir uns immer, wie hält man das durch? Wie hast du das durchgehalten?
Ich habe kein Rezept und keine stichhaltige Antwort darüber. Es ist eben so geschehen. Wahrscheinlich ist es mein Charakter, mein ererbtes Gut, das gute DNA von meinen Eltern und meine frühe Kindheit, vieles Lesen, viel mehr schauen, andere Leben, wie durch ein Schlüsselloch zu schauen, hat mir die Fähigkeit gegeben, das zu erleben, überleben, bearbeiten und mich dadurch lebenslang schädigen zu lassen. Mhm. Das nennt man wahrscheinlich auch starke Willen. Mhm. Ich wollte etwas sehr stark und war imstande, das durchzuführen. Durch Begrenzung, Einschränkung, vielleicht ein bisschen zu sehr eingeschränkt, konzentriert auf das, was ich erreichen will. Ich sage immer, will man etwas sehr stark, dann hat man die Fähigkeit, Scheuklappen aufzusetzen und nicht nach links und rechts zu schauen, sondern konsequent das zu erstreben, was man will. Ich meine, im geistigen Sinne, nicht im materiellen Sinne. Mhm. Dann ist doch vieles möglich.
Also du sagst Scheuklappen, aber wir würden wahrscheinlich positiv eher sagen Fokus. Also totale Konzentration.
Ja, nicht übertreiben mit total, okay. Aber Fähigkeit zu konzentrieren. Ja. Und vor allem Abstand zu nehmen von haben wollen, bevor man das sich verdient gemacht hat.
Ich finde, wir sollten an dieser Stelle den ersten Ausflug machen in eine kleine Ärztekonferenz. Heute sitzen zwei tolle Ärzte hier vor mir. Damals warst du noch kein Arzt, nämlich nach der Befreiung, als du in die französische, ich sag mal, Therapie kamst. Im französischen Sanatorium, habe ich in deinem Buch gelesen, gab es nach der Befreiung Gauloise und Rotwein. War das die angemessene Therapie?
Das war das erste Frühstück. Ein Paket Gauloise und ein Krug Rotwein.
Heute würden wir sagen, die Franzosen hatten keine gute Gesundheitskompetenz, oder?
Aber in Bezug auf dieses Sanatorium an der Insel Reichenau, da war auch der 14. Juli, die große Feier, großes Fest, Bastille, Eroberung der Bastille. Und da haben wir uns alle Konvaleszenten gesammelt im großen Saal, so wie dieser Saal. Zwei Krankenschwestern an beiden Seiten von mir, Französinnen, immer das Glas nachgefüllt. Den Teller mit ein Stück Weißbrot weiß gewischt, trocken gewischt, nächstes Gericht drauf. Und dann war ich weg. Mein Körper hat nie vertragen, dieses immer nachfüllendes Glas mit den prozenthaltigen Flüssigkeit, Wein genannt. Und da wachte ich auf aus dem Delirium und war mich so geschämt, gebeten, soll mich versetzen in ein anderes Sanatorium. Denn ich galt als der sehr geduldige, ruhige Frühstück. Bibliothek, Mittag, Bibliothek, kaum draußen gewesen, auf der halben Insel Reichenau. Ich habe nur gelesen und gelesen, gelesen, gelesen. Dadurch habe ich mir zu dieser Zeit eine passive Kenntnis der deutschen Sprache erworben. Aber sprechen konnte ich ja nicht. Ich habe kaum den Mund aufgemacht für jemanden. Einmal in der Woche oder zweimal im Monat, es war ja vom Ende Mai bis zu September. Also es war eine ganze, ziemlich lange Zeit. Und da bin ich ab und zu mal, gab es einen Shuttle rein nach Konstanz am Bodensee. Meine Freunde, die wir zusammen befreit wurden, im Hotel Metropol hat da gewohnt. Und das war das Glück. Dieses Mal, wo ich hingekommen bin, saßen da zwei junge Frauen auf der Durchreise in Konstanz, auf der Suche nach Überlebenden, Familienmitgliedern. als ich mich vorgestellt habe, Weintraub fragen sie, aus wo kommst du denn her? Sage ich, aus Lodz. Oi, wir kommen aus Bergen-Belsen. Dort haben wir drei Mädchen getroffen aus Lodz. Lola, Franka, Mala, meine Schwester. Mhm. Bis dahin, zu meinem heutigen Erschrecken, aber als Zeichen der Beeinflussung durch die Umstände, ich habe keine Erinnerung an Mutter und meine Schwester, was mit ihnen geschehen ist, nach der Trennung auf der Rampe da in Auschwitz-Birkenau. Und da erfahre ich, dass drei Schwestern leben. Da habe ich mich auf den Weg gemacht und nach 5 Tagen umständlicher Reise angekommen nach Bergen-Belsen und meine Schwestern gefunden. Mhm. Und da wurde ich richtig bewusst, dass ich ein freier Mensch, ein soziales, sozusagen, Einheit, Teil einer Familie. Mhm. Denn vorher hatte ich keinen Begriff von Freiheit. Ich war nur nicht mehr gefangen, aber den Sinn, ein freier Mensch zu sein, der kam erst da auf den Bergen-Belsen.
Und so wie du es beschrieben hast, hast du gesagt, du hast die quasi Erinnerung an deine Familie völlig ausgeblendet?
Ich habe keine Erinnerung an sie gedacht zu haben.
Ja.
Unter dieser Zeit im KZ.
Also ich finde das so bemerkenswert. Es gibt auch so kleine Details, wo man merkt, was, sagen wir mal, jahrelanges Leid und Unterdrückung und diese Schrecken des Krieges, die du erleben musstest und der Vernichtung, was die mit dir machen. Du konntest am Anfang nicht mal in einem Bett schlafen. Du hattest verlernt, in einem Bett zu schlafen.
Ja, als ich nach Donau kam, nach der Befreiung, nach der ganzen Nacht durchgegangen. Als der Zug ausgewummt wurde und geleert und dann wieder nachgefüllt, wir haben uns entfernt und in gegensätzliche Richtung gegangen. Da kamen wir nach Donaueschingen. Da im Gasthof zur Sonne habe ich gesagt zu den Freunden auch, vielleicht gehen wir da rein. Und ich konnte wirklich nicht einschlafen auf diesem weichen Federbett. Erst als ich mich auf den Fußboden gelegt habe, da konnte ich einschlafen.
Du hast gerade ja gesagt, in dem Moment, wo du deine Schwestern wieder gehabt hast, hast du das Gefühl, du bist wirklich frei. Du warst ja sehr jung, als die Katastrophe begann, sozusagen. Erinnerst du dich an einen Zeitpunkt, wo du gedacht hast, jetzt bin ich einigermaßen wieder so wie vorher, so wie ich mich eigentlich kenne, oder warst du nie mehr der Gleiche?
Diese Gedanke kam nie auf, solche Vergleiche. Mhm. Denn die waren so verschieden, die einzelnen Etappen meines Lebens, wo völlig andere Lebensbedingungen mir begegnet sind. Angefangen vom bis zum 13. Lebensjahr, Kriegsausbruch, frühe Kindheit, Schule, Gang, der erste Schule, der ersten 6 Jahre Grundschule, dann Krieg, neue Umstellung, Ghetto, Liesmannstadt, 4,5 Jahre. Und dann in neue Umstellung, Konzentrationslager, wo eine ganz andere, kann ich sagen, Lebensart, Seinsart, es war ein Sein, ich kann es kaum Leben nennen, ein Vegetieren. Und jetzt, nach diesen meinen Erfahrungen, finde ich, ich habe mich wie ein Kokon umhüllt, als unbewusste Selbstbewahrungsdrift, um vieles Negative, Furchtbare fernzuhalten, nicht wahrzunehmen, sondern nicht beeinflussen lassen. Das hat mir geholfen, auch zu überstehen, dass ich manches als wie eine Schutzwand zwischengestellt habe. Ich habe Dinge gesehen, wie man Menschen foltert, tötet, wie man Menschen hängt, der Seil reißt, der Häftling fällt zu Boden, fängt an zu wimmern. Gottes Zeichen, ich bin unschuldig. Nichts geholfen, neue Seil geholt, wieder aufgehängt. Und nachdem aufgehört hat zu zappeln, kam der Lagerarzt, hat mir runtergeholt und winkt dem Lagerführer zu. Ich sehe es vor meinem Auge und flüstert ihm was ins Ohr. Daraufhin nimmt der Lagerführer, der Sessmann, seine Revolver raus aus der Kabure und gibt noch einen Gnadenschuss. Hat doch Lebenszeichen verraten. Hätte ich das alles bewusst wahrgenommen und miterlebt, ich hätte es nicht durchgehalten. Mhm.
Kannst du diese Sachen, ich meine, du erzählst sie, sie sind dir sehr präsent, du hast sie im Buch geschrieben sozusagen. Kannst du trotzdem ganz in der Gegenwart sein oder ist es so, dass dich solche Sachen in Träumen zum Beispiel einholen oder so? Ist das?
Nein, ich habe nie geträumt. Ich war Dozent für medizinische Psychologie in Göttingen. Da habe ich jemanden gefragt, wie kommt es, dass ich nie darüber geträumt habe? Seine Erklärung war für mich nicht stichhaltig. Ich sagte, Leute, die es schwer erleben, träumen selten schlimme Sachen. Leichter geschieht es den Leuten, denen es gut geht, dass sie träumen, dass es ihnen schlecht gehen wird. Das hat mich nicht überzeugt.
Nee, mich auch nicht. Mich auch nicht überzeugt. Man würde das Gegenteil erwarten.
Er ist Dozent Döring.
Jetzt Was ich so bemerkenswert finde, ist, du hast ja zwei bemerkenswerte Entscheidungen getroffen, die auch miteinander zusammenhängen. Das eine ist, erstmal in Deutschland zu bleiben, das überhaupt auch zu ertragen, in Deutschland zu bleiben. War das überhaupt eine Entscheidung für dich? Was ging da in dir vor?
Das war nicht kein Stoff des Überlegens.
Ja.
Denn ich habe eine Schwestern gefunden in Bergen-Belsen, da gab es eine Organisation, da habe ich Freunde getroffen aus Lodz, aus dem Nismarstadt-Ghetto, und die fing an, ein bisschen eingeführt zu werden in Sozialismus, denn die war nicht so viel älter als ich, nur ein paar Jahre, aber viel weiter entwickelt, psychologisch in diesem Sinne. Es war wieder ein bisschen Lebensinhalt, Beschäftigung. Und dann die Idee, etwas aus meinem Leben zu machen. Zum schwarzen Markt, zum Business hatte ich keine Eignung. Als Beispiel, ich brauchte eine Jacke, ich hatte eine gelben Plaid bekommen von der UNRWA, amerikanische, so Khaki-Farbe, und sollte eine Jacke draus nähen zum Schneider, ich hätte kein Geld. Wir haben Zutaten bekommen, UNRWA-Pakete, so eine Stange, Zigaretten nennt man das, 10 Pakete. Ich ging zum Schwarzen Markt auf dem Wall in Göttingen, kamen zwei Leute ran, Junge, was hast du da? Sind da richtig Zigaretten drin? Aber sicher, mach auf. Und Paket rausgekommen, sind da Zigaretten drin? Mach auf. Und indem er das aufmacht, verschwand der andere mit dem ganzen Paket.
Mit der Stange. Oh Gott.
Da stand ich da. Da kam ein Mann ran und sagte, was bist du so bekümmert? Was hast du denn erlebt? Sag ich, siehst du, ich wollte eine Stange Zigaretten verkaufen. Ich brauche Geld für eine Jacke zu nähen, für eine Schneide. Und da haben sie mir das abgenommen. Was? Auf meinem Schwarzmarkt machen sie solche Sachen? Kommt nicht in Frage. Wo bist du untergebracht? Sage ich, Nikolausberger Weg 22, vom Botanischen Garten, im Studentenhaus. Okay, komm in 2 Stunden oder ich komme zu dir. Und wirklich, hat sie mir gebracht, das gehört. Keiner wird meinen Schwarzmarkt so verunglimpfen, mies machen, dass keine.
Sie ein anständiger Schwarzmarkt.
Auch da herrscht Ordnung. Genau.
Und das war mein einziges sozusagen Geschäft. Ich wollte lernen. Ich wollte Lehrer oder Arzt werden, mit Menschen arbeiten. Wieso, warum ich die Gedanken hatte, wieso ich überhaupt gewagt habe, daran zu denken, habe ich keine Ahnung.
Du sagst, du weißt gar nicht, warum du Arzt werden wolltest, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. Vielleicht hattest du ja auch als kleiner Junge positive Erlebnisse mit Ärzten. Oder dann weiß ich, ist es ja grundsätzlich unter Juden so, dass ein Arzt, der angesehen ist, vielleicht spielt das eine Rolle. Oder dass du so viel Leid gesehen hast und helfen wolltest. Würdest du sagen, es ist immer noch, das waren alles keine Gründe für dich?
Keine bewussten.
Ah, okay.
Keine durchdachten, ausgeklügelten, dass ich da einen Vorsatz hatte und mir das vorgenommen hätte. Aber wahrscheinlich, wie ich wiederhole, diese vielen Bücher lesen, vom 5. Lebensjahr an, dann diese vielen Filme schauen. Für mich, wie ich wiederhole, ein Schlüsselloch in eine andere Welt, anderes Leben, haben mein Gehirn gestaltet mit Assoziationsfähigkeiten, die ich sonst nicht hätte ohne dies. Auch diese paar Schritte in Auschwitz-Birkenau, nach ein paar Wochen Leiden aufgrund der Trennung von der Familie, kein einziges mir bekanntes Gesicht von früher in diesem Transport, in diesem Teil von Auschwitz-Birkenau.
In welchem Alter waren Sie da?
Da war ich 18 Jahre.
18 Jahre alt.
17 Jahre. Und dazu der alles durchdringende, ausfüllende Gestank nach verbranntem Fleisch. Weil die Gebäude mit den hohen Schornsteinen, aus denen Tag und Nacht unaufhörlich ein schwarzes, schwere, nach verbranntem Fleisch überstinkende Rauch alles erfüllt hat. Dieses Tages zwischen Block, nannten Block, nicht Baracken, 16 und 18, ich war im Jugendblock 10, sah ich eine Gruppe nackte Männer, ein paar hundert. Und als ich gewagt habe zu fragen, was macht ihr hier nackt? Da zeigten sie mir, sind registriert worden, warten auf Kleidung, um raus zur Arbeit. Das Wort raus wurde ein Signal für mich, nur nach links und rechts geschaut, keine SS, keine Funktionäre, Kapos genannt. In den Schatten des Gebäudes, die 3 Fetzen. Darum bin ich gut gekleidet, weil ich so lange in Fetzen rumgelaufen bin.
Das ist bekannt übrigens, dass es so ist.
Rabgeworfen, die Jacke, die schon zerschlissen war, das Hemd in Fetzen, die Hose, sonst nichts. Und mich tief reingedrängt in diese Gruppe nackter Männer. Die haben kaum reagiert, überhaupt nicht reagiert. Dann kamen sie an, uns aufgestellt, Fünfer rein, Kleider kamen, Kleider und zu meinem Glück, guter Stern, nicht kontrolliert, dass ich nicht registriert war. Mhm. Ja, darum habe ich keine Nummer. Mhm. Und zum Zug und dann raus nach Großrosen und dann Außenlage Dörnau, wo ich im Projekt Riese mitgewirkt habe, um Strom zu versorgen, Maststeige, Leitungen anzubringen. Mhm. Das hat mir auch geholfen, das Leben zu retten, denn ich wurde vom Arbeitsleiter der Organisation tot. Er kam an morgens mit einem Motorrad, mit Beiwagen, im Beiwagen ein SS-Mann, Wache für mich. Ich wurde geholt aus der Baracke, nicht untersucht. Da konnte ich wagen, meine Filzdecke so in ein Dreieck zu legen, mhm, über die Brust zu spannen, ein Stück Draht die beiden Ecken hinten am Rücken zusammenzubinden, um wenigstens ein bisschen die Brust zu schonen. Es wurde ja November, Dezember, Januar, Februar kalt. Das hat auch ein bisschen geholfen. Und dann, wir hatten vor allem junge SS-Leute, was Jungs, 18, 20 Jahre, die haben sich furchtbar gelangweilt, saß an ihrem Feuer und sonst nichts. Dann nahm er sein Gewehr am Lauf, ging und schwenkte und kam im Wege des Kolbens einen Kopf eines Häftlings, umso schlimmer für den Kopf. Mhm. Und haben täglich ein, zwei Leichen ins Lager gebracht. Aber ich habe meine Steigeisen angebracht und meinen Schuhen, am Mast hochgeklettert, die Leitungen angebracht, Isolatoren. Ich saß oben, war unerreichbar, mhm, für diese Kolben dieses Gewehrs. Mhm. Das hat mir auch geholfen.
Dann muss ich an der Stelle, glaube ich, einfach fragen, bevor wir weiter darüber sprechen, über dein Studium dann und auch deinen abenteuerlichen, sage ich mal, Werdegang, bis du dann schließlich Arzt warst. Aber du hast jetzt gerade von diesen jungen Männern erzählt, die da völlig grausam und kaltherzig und du sagst, die haben sich gelangweilt, ja, die haben sich nicht etwa geschämt, gegrämt, die haben sich gelangweilt und waren so brutal und so. Du bist nun bis heute, gibt es kaum jemand, der das humanistische Ideal so hochhält wie du, sage ich mal. Wie hast du dir das damals erklärt? Wie erklärst du dir das heute, dass es Menschen gibt, die so werden oder so sind?
Es ist mir nicht bewusst, dass ich zu dieser Zeit überhaupt meine Hemisphäre angewandt habe.
Ja.
Also, deutsch gesagt, gedacht habe.
Ja.
Meine Gedankenarbeit war sehr begrenzt. Mhm. Sehr begrenzt auf die grundlegendsten, basalen Reaktionen. Hören, Befehle ausführen, aber kaum überlegen, mhm, gab es nicht. Wir waren so ausgezehrt, also ich so müde, mhm, so erschöpft, dass rein, physische, das rein körperliche, nur am Leben sein, war das Minimum, das ich damals erlebt habe. Mhm. Wie schon erwähnt, nie überlegt, was mit meinem Nächsten geschehen ist. Mhm. Keine allgemeine Überlegung, werde ich leben, werde ich überleben. Man war zu diesem Augenblick, war man da. Mhm. Im nächsten Augenblick auch. Aber keine Ahnung, nicht mal Gedanken, obwohl man so viel Tod gesehen hat rundherum. Und die Analogie wäre doch sehr naheliegend. Vielleicht bin ich morgen diese Leiche. Mhm. Es war ein Artikel in Przegląd Lekarski, also die polnische Ärzte innere Medizin. Eine Arbeit, habe ich deutsche Erinnerungen, überlegt, untersucht Psychologie der Überlebenden. Und zum Schluss gekommen, eine Art emotionelle Kälte zeigen die meisten oder fast alle. Denn die Erklärung war, es gibt kaum danach etwas, was intensiver emotionell erlebt werden kann, als das da. So alles danach hat man ein bisschen mehr, ich nenne das Distanz. Mhm. Eine Distanz. Es ist nicht so leicht, sich für etwas zu begeistern, aber auch zu bekümmern. Mhm. Denn nichts übersteigt an Intensität, an Tiefe, Durchdringlichkeit und Erschrecken auch, als diese Zeit. Mhm. So als in einer holländischen Zeitung vor einigen Monaten ein Artikel war, nach Auschwitz kennt Dr. Weintraub nicht das Wort Klagen. Das ist eine Zusammenfassung, denn alles, was danach kam, ist ja himmelhoch besser. Mhm. Außer selbstverständlich Tod und Krankheit. Mhm. Als mein Sohn kam, mein jüngster Sohn, André, und klagte, euer Papa, Autos in der Werkstatt, wir haben jetzt nur ein Auto zur Verfügung. Sag ich, Angie, wach auf. Hast du kein Geld hier, hol dir ein Auto, kannst ein Auto mieten. Das ist doch kein Problem. Mhm. Das ist eine Sache zu erledigen. Und seit dieser Zeit hat mein Sohn keine Probleme, hat nur Sachen zu erledigen.
Ja, ich finde interessant übrigens, das, was Sie beschreiben, Herr Weintraub, ist ja häufiger auch schon von Menschen beschrieben, die ähnliche Schicksale wie Sie haben erleiden müssen, dass man das abspaltet und sozusagen sich ganz auf den innersten Kern zurückzieht und alles andere versucht auszublenden, um sich davon nicht so fesseln und beeindrucken zu lassen. Und dass man danach unter Umständen auch braucht, um wieder eine Art von, ja, auch tatsächlich sogar Leidensfähigkeit oder Mitleid oder Empathie oder sozusagen angesprochen sein von seiner Umgebung zu entwickeln, kann ich mir gut vorstellen. Es gab ja auch Menschen wie zum Beispiel den italienischen Juden Primo Levi, der über seine Zeit im KZ geschrieben hat, der sozusagen hinterher, weil er überlebt hat, bitte jetzt nicht missverstehen, Schuldgefühle entwickelt hat, ganz absurderweise. Ja? Mhm. Ich durfte überleben und andere haben das Glück nicht gehabt. Warum? Ja, also hab ich überhaupt ein Recht oder bin ich sozusagen bevorzugt worden von irgendwas? Ja, das wiederum sozusagen im Nachgang als Schuld oder zumindest irgendeine Form von subversiven Schuldempfinden zu beschreiben, fand ich etwas, was man sich nie vorstellen könnte, wenn man das sozusagen nur liest und aus Erzählungen sich anhören kann. Also ich fand das schon sehr beeindruckend, auch solche Empfindungen zu. Mhm.
Ja. Diese Haltung sehe ich noch vor meinem Auge. Fernsehen, ein Herr Freund, Überlebende, erzählt und dann höre ich, er sagt, er fühlt sich schuldig, dass er überlebt hat. Und das war für mich ein Schock. Mhm. Wie kann man sich sowas denken? Ja. So eine Begriffsverwechslung. Mhm. Denn Schuld ist ein aktives Wort. Mhm. Da hat man etwas getan. Ich kann mir denken, dass ein Capo oder im Sonderkommando oder jemand, der angegeben hat, einen anderen, dass er dann Scham und Schuld gefühlt hat. Selbstverständlich. Aber dass man überlebt hat, trotz allem, was dagegen sprach, über alle Erwarten erlebt hat, ich habe Sorge, Trauer, Kummer, dass auch nicht meine Nächsten überlebt haben, aber doch keine Schuld. Das sind völlig Verwechslung von Begriffen, finde ich.
Ich möchte jetzt noch mal zu Ihrer Arztwerdung zurückkehren, weil ich das wirklich faszinierend finde. Das Einzige, was Sie sagen konnten, als es darum ging, ob Sie diesen Studienplatz bekommen, war, steht im Buch, lassen Sie mich versuchen. Sie haben immer wieder gesagt, lassen Sie mich versuchen.
Ja, Professor Hermann Rein.
Ja. Und dann hat man, und dann hat man, dann hat man sich.
Mein Vater noch studiert auch.
Ja.
Er hat auch Göttingen studiert,
Er war Physiologe.
Physiologe, ja.
Der ist und er war Rektor zu dieser Zeit und der Dekan. Ich glaube, er war Dekan. Ja. Dann wurde er Rektor. Und der Gesetzte. Gutmütige, Wohlwollende. Er sagte, doch schade um deine Zeit, junger Mann.
Ja, mein Vater hat Physikum in Göttingen auch gemacht und hat von 48, 49 an in Göttingen studiert und hat auch bei Hermann Rein gehört. Und den Namen, daher kenne ich den Namen aus meinem Elternhaus. Ich selber habe den nie.
Vielleicht sind die sich über den Weg gelaufen.
Ja, wann sind Sie in Göttingen gewesen? In welchen Jahren?
Ich habe angefangen im Herbst, am 11.11.1946 habe ich das Schreiben von der UNRWA immatrikuliert. 11.11.1946.
Dann ist es sogar relativ wahrscheinlich, dass er sich unter Umständen irgendwo
im Campus der Universität begegnet. Zwei Jahre jünger, wenn er 48 angefangen hat.
Er ist im Krieg gewesen, hat eine Tuberkulose gehabt, hat insofern verspätet angefangen.
Ich auch.
Ist Jahrgang 25.
Ich bin 26. Ja. Eigentlich bin ich 25 auch.
Ja.
Denn ich habe, mein Geburtsschein ist 1. Januar.
1. Januar,
Es war eine Hausgeburt.
Hausgeburt, okay, das kam erst am 1.
Und konnte man die Hebamme bitte, sei lieb. Es war 28. Dezember. Schreib 1. Januar. Bitte biologisch ein Jahr jünger sein. Wieder ein Jahr
später.
So älter sein, wieder zum Lumpen, also zum Militär eingezogen wird.
Ah, okay.
Bitte ein bisschen stärker sein. Denn meine älteste Schwester, 6 Jahre älter, ist auch geschrieben, 1. Januar. Für ein Mädchen, 28. Dezember geboren, auch schreibt ihr sehr, na, willst du ein Jahr jünger sein? Für mich ist immer gut, ein Jahr jünger.
Okay, das ist super interessant. Und Herr Reinhardt, Sie werden das zu schätzen wissen. Also, Leon Weintraub spricht praktisch kein Deutsch, kann ein bisschen verstehen, hat nur Grundschulbildung und das fängt an, Medizin zu studieren.
Ja. Und das war ich habe dieses Schreiben bekommen von der UNRWA, weil die britische Besatzungsbehörde hat einen Erlass geschaffen, Dekret, dass jede Hochschule einige Plätze freihalten soll für DPs. Mhm. Nicht nur für jüdische Überlebende, für DPs überhaupt. Displaced Persons. Und so einen Platz habe ich bekommen. Und meine große Freude war am 11. November 1922, im vorigen Jahr, als ich das Buch vorgestellt habe, in der Aula in Göttingen. 76 Jahre nach meiner Matrikulation habe ich da in dieser Aula die Vizepräsidentin der medizinischen Universität hat eingeleitet, so ein bisschen wie Sie, Dr. Reinhardt, mit Bedauern über das Handeln der Ärzte und der Nazi-Führung gegenüber ihren jüdischen Kollegen. Und dann hat der Dekan, also Brück, auch ähnlich, und dann hat er bekannt gegeben, dass ich als Ehrenmitglied der Alumni Chapter Medizin in Göttingen einstimmig gewählt wurde. Also es gibt auch gute, positive Erlebnisse.
Aber jetzt nochmal zurück zum Studium. Also du sitzt da in den Vorlesungen und hast eine eigene Methode phonetisch, um irgendetwas mitzuschreiben, was du nicht verstehst?
Ja, Jiddisch habe ich geschrieben.
Auf Jiddisch, okay.
Mit lateinischen Buchstaben.
Ja. Und wie hast du das dann aber nachgearbeitet? Hast du dann dir jemanden gesucht, der das übersetzen kann? Oder, weil du musst ja dann den Stoff nachholen.
Ich kann eine Parallele sagen, zeitgenössisch, als ich nach Schweden gekommen bin, 1969, nach 10 Wochen Sprachunterricht, sagten sie am 20. Dezember 1969, bist fertig, kannst anfangen arbeiten. Es waren 7 Wochen Intensivkurs und 3 Wochen medizinische Terminologie und Gesetzgebung in Uppsala für 3 Wochen. Und nach den Feiertagen raufgefahren nach Luleå, am Polarzirkel fast, und am nächsten Tag zur Arbeit. Und dann gab es da unsere Krankengeschichten, haben wir diktiert auf Band. Unsere Sekretärin hat es dann geschrieben, dann haben wir das signiert, dass es stimmt. Da saß ich abends bis 12 Uhr 3-4 Mal gesprochen. Na, es klingt nicht gut. Noch einmal. Eine Art Beharrlichkeit, verständlich zu sein. Und da sagt die Sekretärin, du sprichst mit Akzent, selbstverständlich, aber wir können jedes Wort verstehen. Aber der dänischen, norwegischen Kollegen, von dänischen, wenn sie ihr aufs Band sprechen, wir können kaum was verstehen.
Sie haben ja später Medizin studiert, Herr Reinhardt. Ihr Vater hat ungefähr in der gleichen Zeit Medizin studiert. Das kann nicht so leicht gewesen sein, das Medizinstudium. Wenn man dann die Sprache nicht studiert, das ist doch eine irre Geschichte. Oder was denken Sie, wenn Sie das hören?
Ich finde mindestens so beeindruckend, also mit der Sprache, das spielt schon eine große Rolle, ist das Jiddisch dem Deutschen jedenfalls ein bisschen verwandt. Ich glaube, im Verständnis hat das sicher geholfen. Im sich selbst ausdrücken wahrscheinlich ist das schwieriger. Und ich glaube, dass Herr Weintraub ganz bestimmt über, ja, das merkt man ja auch in der Diktion seines Deutsch heute. Also ich finde, dass Sie bestimmt eine besondere Sprachbegabung haben. Davon bin ich fest überzeugt.
Wahrscheinlich.
Das glaube ich durchaus. Ja, das ist das eine. Und das spielt schon auch eine große Rolle. Und dann glaube ich, ist es natürlich so, in der Medizin oder in einer, wie auch immer, gerade im Büro, aber in der Medizin ganz besonders, gibt es ja ein bestimmtes Vokabular, dass man dann auch nach einer gewissen Zeit, das wiederholt sich, das hat man nach einer gewissen Zeit dann auch. Also man schafft es schon, sich an der Stelle auszudrücken und in relativ kurzer Zeit auch vielleicht die Ausdrücke, die dafür erfordern, sich zu erlernen. Der Rest einer Sprache ist ja nochmal was ganz anderes. Mich beeindruckt aber noch mehr die Tatsache, dass er ja eigentlich von der schulischen Ausbildung her, auf dem Weg zum Abitur sozusagen, hat aufhören müssen durch sein Schicksal. Und dass da sozusagen das, was da fehlte an Inhalten, von denen man denken würde, die wären ja erforderlich, um sozusagen Biologie, Chemie und andere Dinge in der, zumindest mal in der Vorklinik, die Anatomie und andere Dinge kann man auch, glaube ich, lernen so. Mhm. Aber physiologische Zusammenhänge, biochemische Zusammenhänge, dazu würden wir ja sagen, ist vielleicht das die notwendige Vorbereitung. Tatsächlich das Abitur hat er ja, glaube ich, hinterher noch in irgendeiner, das habe ich gelesen.
Er musste das nachholen.
Ja,
als die Regeln geändert
wurden. Ja, das fand ich also ganz absurd im Grundsatz.
Also es ist ein Unterschied. Kenntnisse, sie einverleiben und Verständnis. Mhm. Mathematik, Physik, da muss man verstehen. Mhm. Chemie, 50-50 kann man sagen. Große Teile einfach nur sich das einverleiben, auswendig lernen. Genau ist es mit der Medizin im Großen und Ganzen. In dem Klinikum, Diagnostik, das ist dann Gedankenarbeit. Aber das Lernen der Grundsätze in der Medizin, das ist einfach nur sich auswendig lernen. Das ging einfach. Und dieses Gespräch mit Professor Rhein war für mich, ich habe überhaupt nicht nachgedacht, sagte, ich war erfüllt von Lebensfreude, dass ich bin. Ich habe keinen Zweifel gehabt, dass ich das tun will. Diesen Satz habe ich ein paar Mal wiederholt, lassen Sie mich versuchen. Und ich habe für 1 Semester Erlaubnis bekommen und trotz aller Erwartungen habe ich Prüfungen abgelegt von allen Fächern. In diesem 1. Semester. Ich hatte einen Mentor, Rachmil Brandwein, eine sehr bunte Gestalt, relegiert vom Gymnasium, weil er Kommunist war, nach Paris angefangen, Chemie und auch Medizin zu studieren, im September 1939 nach Polen das Vaterland zu verteidigen. dann nach der Sowjetunion entkommen, da widersprachen konnte, in der Bildungsarmee zum Verhör von kriegsgefangenen Deutschen, weil die Deutschen Französisch und Englisch konnte. Und nach dem Krieg wurde gerufen, Zentrale Komitee, Genosse Branwein, wir haben große Aufgaben für Sie, aber Rachmi Branwein klingt nicht gut in polnischen Ohren. Und seine Antwort war, ihr habt mir wegen des Krieges mein Bild nicht reingeschaut, dann Hände davon, auch jetzt. Und ist nach Deutschland gegangen mit seiner Frau Luba und in Göttingen seine Doktorarbeit geschrieben bei Proudhon, den französischen Utopisten. Und wir wohnten in einem Studentenzimmer, waren zu viert. Staschek und noch eine und Rachmil in Zubergarten in diesem Raum in Nikolausburger Weg. Und der hat mich unterstützt. Sie schaffen es, sie schaffen es, sie schaffen es. Hat mich ermuntert. Und dann kam meine Frau dazu, Katja, die mir in Deutsch beigebracht hat und ich ihr mit Polnisch geholfen habe. Sie war Slawistin, hat die Bücher von Janusz Korczak, dem jüdischen Arzt, ins Deutsche übertragen. Die
König,
dann wurden
König Hänschen habe ich gelesen
als junger Wanderhöcken Ruprecht in den 50er Jahren veröffentlicht und 1972 den Friedenspreis der deutschen Buchhändler bekommen.
Ich möchte noch zwei Sachen rausgreifen aus Ihrer Medizinkarriere, weil ich weiß, dass Klaus Reinhardt sicherlich auch einen Bezug dazu hat. Wir haben nämlich in unserem Podcast sehr oft schon darüber gesprochen, dass Arzt eben mehr ist als Beruf, dass es Berufung ist. Klaus Reinhardt sagt auch, wenn es bei Patienten wichtig ist, kriegen die auch seine Privatnummer und so weiter und so fort. Und was mich so beeindruckt hat, Leon, als du Oberarzt wurdest, hast du als erstes mal ein Bett in dein Büro geschafft und warst, glaube ich, nur noch 2 oder 3 Abende überhaupt zu Hause.
Stimmt.
Und du hast den gesamten Laden angefangen, umzuorganisieren. Aber nicht, wie man es heute macht, um Geld zu sparen, sondern um mehr Zeit für die Patientinnen zu haben.
Ich hatte schon früh diese Auffassung, eigentlich bin ich faul und arbeite nicht allzu viel. So, wenn ich was gut tue und gründlich und erfolgreich, dann spare ich meine Kraft. Also habe ich gut Medizin studiert, mir gut das Kenntnis zugeeignet und kann meinen Beruf gut ausüben, dann brauche ich mich nicht sehr viel anzustrengen, um gut für meine Patienten zu wirken. Das Prinzip war, mit geringster Anstrengung das meiste zu schaffen. Das nennt man heute Logistik.
Faulheit ist oft eine Triebfeder dieser Art. Also insofern, mein Vater macht immer den Spruch, sagt, intelligente Menschen sind faul. Das muss nicht stimmen, aber aber ich glaube schon, dass das, was Sie beschreiben, der Versuch, Aufwand und Ertrag in ein möglichst günstiges Verhältnis zu setzen, schon etwas zu tun hat. Natürlich mit auch dem Trieb oder dem Antrieb, sich von Lästigem irgendwas zu befreien. Und wer intelligent ist, dem gelingt das besser.
Aber eben nicht, um dann in der Kneipe zu sitzen.
Nein,
das wäre der wahrhaft Faule.
Das ist der,
sondern du hast gesagt, Leon, du hast das so geschafft, dass du wirklich 10 Minuten hattest, wo du dich ganz intensiv beschäftigen konntest.
Ich nenne das reine Zeit mit dem Patienten, ohne Nebensachen. Meine Krankenschwestern wurden instruiert, ich habe sie ihnen beigebracht. Sie haben die ganzen Vorarbeit und Nacharbeit. Patienten kamen rein, hatte ich vorher 1-2 Minuten ihre Krankengeschichte durchzublättern. Ich weiß alles über sie.
Ja.
Ich muss nicht anfragen und nicht mit dem Gesicht zum Schirm. Also das waren die paar Minuten, wo sie im Nebenzimmer vorbereitet wurde. Also erst kam sie rein, wusste sie Bescheid, dass ich alles über sie weiß. Bitte zum Untersuchungszimmer. Inzwischen habe ich diktiert den Fund, bis was Neues gekommen ist in ihrer Geschichte. Ich habe sie untersucht und während sie sich wieder angekleidet hat, habe ich bereits diktiert, Rezept vorgeschrieben. Als er reinkam, konnte ich ihr berichten, das und das habe ich festgestellt. Ich rate, dies und dies zu machen und das wird vorgenommen. Und die Krankenschwester hat schon den ganzen Remisse, also Hinweisungen fürs Labor und dies alle gemacht, weil ich das inzwischen hier durchgegeben habe. So, ich hatte reine Zeit ohne bürokratischen Formalitäten, Zeit zu verschwenden. Sich
1:1 dem Patienten oder Patientin zu widmen und dann sozusagen das freizuhalten von den anderen Dingen.
Ja. Und Sie sagen, eigentlich ist es modern.
Im Grundsatz Zusammenarbeit, ich habe eben ein Grußwort eingesprochen für den Jahreskongress der Hochschulen, die Physician Assistants ausbilden, also einen neuen Berufszweig innerhalb des Gesundheitswesens, der arztunterstützend in Klinik und aber auch Praxis tätig werden soll und auch schon tätig wird. Und da geht es genau darum, sozusagen durch eine vernünftige, intelligente Form von Arbeitsteilung, dem Arzt, die Ärztin in die Lage zu setzen, möglichst frei von den Dokumentationspflichten und anderen Dingen sich Zeit. So lange wie eben möglich Zeit zu gewinnen, um sich dem Patienten empathisch widmen zu können. Mhm. Ihm zuzuhören, ihn auch sozusagen gesamthaft aufzunehmen und sozusagen zu schauen, wie ist er dran? Das ist das Bild, was der Mensch vermittelt, ist ja ein ganzheitliches Bild. Mhm. Und das
also die Technik soll nicht Zeit nehmen, soll Zeit ersparen. Sparen,
jawohl. Das zählt auch Digitalisierung, das, wenn sie denn ja, irgendwann mal wirklich gelingt. Ja.
Ich habe das gemacht mechanisch. Ich hatte eine große Tabelle am halben Tisch. Ich wusste genau, wie viel ich operieren kann in der Woche und wie viele Plätze ich frei habe. Und ich habe alle Einweisungen persönlich untersucht und beurteilt, sodass ich nach ein paar Monaten die ganzen Wartezeiten abgeschafft habe.
Klingt wie ein Traum, ne? Ja. Also wirklich super. Der zweite Aspekt ist, und das ist so interessant, als ich das Buch gelesen habe, ich wusste ja, dass wir zu dritt sprechen, habe ich mich dann an ein, zwei Stellen gefragt, wie hätte Klaus Reinhardt das gemacht? Und ich glaube, da sind sie sich total ähnlich. Also zwei Dinge. Das eine ist in einer Klinik, ich glaube, das war dann später in Schweden, da gab es dann, ich sag mal, die unschöne Angewohnheit, manchmal über Patientinnen als Nummern. Also die waren in Raum 4 oder Raum 8, Bett 4, dann war das hier 8-4 hat wieder das und das. Und das war was, das hatte ich auf die Palme gebracht, lese ich so zwischen den Zeilen. Ja?
Immer zurechtgewiesen, das ist Frau Hubert, das ist Frau so und so, aber keine Nummer. Ich hatte eine Art Idiosynkrasie gegen Nummer, meine Nummer 82.707 von Flossenbürg. Also Mensch als Nummer, das vor allem immer das Menschliche. Mhm. Und vor allem Respekt gegenüber anderen Menschen. Wenn man auch nicht akzeptiert, sondern doch respektiert.
Und noch viel krasser war das Beispiel, wo du als Oberarzt angefangen hast und du gehst das erstmal auf Visite und jemand sagt, ach, in das Zimmer brauchen wir nicht reingehen. Die Frau lebt sowieso nicht mehr lange. Da hast du dich ja auch sofort gegen gewehrt, ne?
Aber das kommt her aus meiner Erinnerung, anatomische Pathologie, Hörsaal voll und da kommt eine von Mitarbeitern mit einer Tasse mit Diktar. Das hat nicht gut gerochen. Und die ersten zwei Reihen Kollegen ziehen sich da hinten zurück. Ja. Und da war gerade, ich glaube, er war Professor Deutiger. Kam gerade rein und sah, dass die Studenten, die Kollegen sich zurückziehen. Sagte, komm runter. Wenn du nicht runterkommst, nicht riechst, dann geh, verschwinde und hör auf, wenn sie zu studieren. Ja. Wenn du das nicht entleiden kannst, was menschlich von Menschen kommt, dann bist du nicht geeignet, Arzt zu sein.
Könnte man ja auch mal zur Prüfung machen, statt nur aus Klausus.
Mein Spruch war gegen in der Klinik, gegen die Studenten, kamen sie, waren mit dabei bei der Sprechstunde. Sage ich, wenn du nicht imstande bist, die Frau, ich war ja Frauenarzt, gegenüber als deine Cousine, deine Tante zu sehen, und sie so zu begegnen, wenn du das schaffst, dann wirst du guter Arzt.
Ich habe das deshalb angesprochen, weil ich habe mir eben vorgestellt, sie hätten bestimmt mindestens genauso energisch reagiert, weil das ja für sie auch so wichtig ist, die Menschen als Menschen zu sehen. Und wir reden ja oft über Kommerzialisierung der Medizin, über sowas wie Apparatemedizin und so weiter. Ja. Und das ist, glaube ich,
eine Art Gleichgültigkeit, Routine, verfallene Routine, so weit, dass man das als Fälle betrachtet.
Ja, bei Juden wünscht man sich ja bis 120. Was machst du mit den nächsten 22 bis 23 Jahren noch, Leon?
Als sie mir in Polen, in Lodz, ein feierliches Abendessen uns eingeladen haben und die Kollegen und Freunde standen auf und nach polnischer Art singt man Sto Lat, das bedeutet 100 Jahre, bin ich aufgestanden, empört unterbrochen und gesagt, wie wagt ihr, mich zum Tod zu verurteilen in 2 Jahren? Wie kann man einen 97-Jährigen 100 Jahre wünschen? Und haben sich gebessert, seitdem singen sie weitere Jahre, ohne zu definieren, denn ich bin auch ein mehr Reformist, ich bin kein Revolutionär, Revolution ist zu teuer. Aber Schritt für Schritt verbessern, Erstmal die nächsten 2 Jahre. Im Januar werde ich 98 und die nächsten 2 Jahre habe ich schon voll gebucht. Und dann wollen wir weitersehen, Schritt für Schritt. Und gönne allen, dass es Menschen gut gehen soll. Ich leide mit allen, denen es schlecht geht, aber ohne außer Acht zu lassen, warum was geschieht. Genauso wie heute mit Israel und Palästina, Hamas. nichts verantwortet, Hamas Untaten, aber es muss eine Konfliktlösung geben. Aber die Grundbedingung ist, dass die beiden Partner sich gegenseitig anerkennen. Solange Palästina Israel ins Mittelmeer wünscht, auslöschen, gibt es keine Möglichkeit, zu einer Konfliktlösung zu kommen.
Leon, mir ist was eingefallen, was dir wahrscheinlich gefällt, nach dem, was du gesagt hast, darüber, dass es eben keine Rassen gibt, dass wir Menschen gleich sind. Du bist Freund der französischen Philosophen. Ich kann dir nur einen amerikanischen Hippie-Philosophen bieten, Stephen Gaskin. Der hat gesagt, es gibt genau eine Rasse, das ist die menschliche Rasse. Und das Mitgliedsabzeichen dafür ist der Bauchnabel. Und ich bin froh, dass du und ich das gleiche Mitgliedsabzeichen haben. Ich bin stolz und froh, dass wir überhaupt ein paar Jahre gemeinsam auf diesem Planeten verbringen. Und ich bin sehr froh, dass
ich kann das ergänzen, als ich meine Klinik, meine Mutterklinik in Warschau Jubiläum hatte, hatte ich eine kurze Ansprache und unter anderem erwähnt, jemand, der erfinden kann, zwei Sachen. Wo ist das Stückchen hingekommen? Von dem Chromosomensatz haben wir 46 plus 2 Chromosome Frau, 2X und der Mann, 1X und ein Y. Und ein Y ist doch ein X ohne einen Arm, von den vier Armen, von drei Armen. Wo ist das Stückchen hingekommen? Und zweitens, Michelangelo im Vatikan, der Sixtinischen Kapelle, konnte nicht über seinen Schatten springen, als er Herrn Gott auf der Decke gemalt hat und Adam, der Gott mit dem grauen Bart und streckt den Finger aus und haucht den Geist ein in Adam. Beide, sowohl der Herr Gott wie Adam, haben im Nabel. Wohin führte der Nabelstrang von Herrn Gott? Zu der ewigen Eva.
Leon, vielen Dank. Lade mich bitte zum 120. Geburtstag ein.
Gut, wenn du noch da bist.
Ja, ich gebe mir Mühe.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.